Hatamı ettim, gurbette çıkalı. Ne olacak bu garibin hali?
Habe ich einen Fehler gemacht mit meinem Weggehen in die Ferne? Was soll mit diesem Armseligen geschehen? Meine Wohnung ist weder eine Residenz noch eine Villa. Niemandem bleiben die Besitztümer der Welt. Meine Schöne, die Schöne meiner Augen.
Schön, das war's.
Dieses Gedicht hat er nicht umsonst geschrieben, weil ihr seid ja dann wieder alle zusammengekommen hier.
Schön bedeutend. Ich hoffe mir nur, dass in der Zukunft, also nicht für mich oder für meine Brüder oder so, ich bin ja realistisch, für meine Töchter, dass da irgendwas dann irgendwas wäre, falls sie auch betroffen sind. Weil mein Vater ist auch verstorben mit offenen Augen und ich stelle mir immer so vor, warum ist das so? Ne? Warum wollte er die Augen nicht zumachen? Weil er hat viel mitbekommen. Ich habe ihm immer eingeredet, gesagt, Vater, schau mir in die Augen. Das war die letzte Phase vor seinem Tod, noch ein paar Wochen schon vorher. Ja? Da war er eigentlich ja schon für andere schon klinisch tot, aber ich habe mit ihm so geredet und gesagt, wenn du mich verstehst, schau mir in die Augen und mach mal so zweimal mit den Augen. Und das hat er gemacht. Ne? Und das habe ich zweimal wiederholt und das hat er gemacht. Und das war für mich der Beweis, dass er in dieser Situation da war. Ne? Und ich habe immer so Musik hören lassen und so. Ne? Und ich dachte, wenn er das hört, dass ich ihn motiviere für sein Leben und so. Und das hat ihm schon geholfen. Das heißt, Liebe ist das Einzige.
Liebe ist das Einzige. Da hat der Sohn recht. Denn Heilung für seinen vor Jahren verstorbenen Vater wäre auch heute noch nicht in Sicht. Erst musste die kurdische Familie, ich nenne sie hier Zilan, wegen der politischen Aktivitäten des Vaters aus der Türkei nach Österreich fliehen. Dann wurde der Vater krank. Jahrelange Fehldiagnosen, von Depression bis Burnout, bis nach seinem Tod klar war. Herr Zilan hatte eine seltene, erbliche Form von Alzheimer-Demenz. Seine Söhne haben eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, ebenfalls zu erkranken. Wie ihr Schicksal aussehen könnte, das sehen sie am Rest ihrer Familie. Vier Cousinen und Cousins leben in Stuttgart. Sie alle sind zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr schwer erkrankt. Eine Cousine ist vor kurzem gestorben. Der jüngere Sohn von Vater Zilan sagt mit Anfang 30.
Wenn man da drinnen lebt, muss man einerseits weiterleben und arbeiten. Aber mit dem einen Fuß ist man immer irgendwie schon unten, unter der Erde. Ne? Also ich als Erkrankter, der von so einer Familie kommt. Es sind tausende Gedanken im Kopf. Bringt sich das Ganze noch etwas? Es ist so, ob man gegen den Strom schwimmt. Ne?
Das ist die Radio-Doku. Heute mit der zweiten Folge des Zweiteilers Der Demenzfahnder. Ich bin Verena Fiebiger.
Die Besonderheit dieses Falls, weswegen ich den ausgewählt habe, ist die, dass dieser Fall sich nicht in erster Linie mit Gedächtnisstörungen bemerkbar machte, wie ja die meisten Leute denken, dass eine Demenz sein muss, sondern dieser Fall hat sich in Bewegungsstörungen manifestiert. Das ist ein junger Mann gewesen, der Bewegungsstörungen bekommen hat. Und dann erst ungefähr ja, 1 bis 2 Jahre später eben auch Gedächtnisstörungen. Und das hat dann unter anderem auch im Verlauf dazu geführt, dass da eigentlich die Diagnose erst nach dem Tod gestellt wurde. Vorher ist man davon ausgegangen, dass der eine Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung hatte.
Felix Müller-Sanowski ist Neuropsychiater und arbeitet am Zentrum für kognitive Störungen der Technischen Universität München. Für Studien spürt er im gesamten deutschsprachigen Raum besondere Patienten und ihre Familien auf. Ein wenig augenzwinkernd bezeichnet er sich als Demenzfahnder. Aber der Begriff passt. Müller-Sanowski beobachtet und behandelt eine ganz besondere Gruppe von Patienten. Menschen mit der sehr seltenen erblichen Alzheimer-Demenz. Der Demenzfahnder hofft, hier den Schlüssel zu einer neuen Alzheimer-Therapie zu finden, die auch für die viel größere Gruppe der normalen Alzheimer-Patienten funktioniert. Also für die Millionen von Patienten, die zufällig an Alzheimer erkranken. Und auch für andere Demenzformen oder neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson oder Multiple Sklerose könnten die Erkenntnisse helfen. Die Diagnose nach dem Tod von Herrn Zilan hat Neuropathologe Professor Gabo Kovac gestellt. Ein Forscher, für den unser Demenzfahnder auch einen schönen Beinamen parat hat. Der Mann mit den 1000 Gehirnen.
Hallo Gabor, freut mich sehr, dass das klappt. Das
hallo Verena Füriger, hallo.
Ihn besuchen wir in den Katakomben des Uniklinikums Wien, um gemeinsam mit Familie Zielan das für die Demenzforscher ausgesprochen interessante Gehirn von Vater Zielan zu betrachten. Sein Gehirn zeigt nicht nur einen sehr speziellen Fall der erblichen Alzheimer-Demenz, eine sogenannte APP-Mutation, sondern steht auch für einen jahrelangen Streit. Quasi die beiden unterschiedlichen Glaubensrichtungen in der Alzheimer-Forschung. Bisher war die zentrale These zu Alzheimer ja die. Ausschlaggebend für eine Alzheimer-Erkrankung ist das sogenannte Beta-Amyloid. Eine Eiweißablagerung, die im Zusammenspiel mit einem weiteren Eiweiß, dem sogenannten Tau, Nervenzellen zerstört. Mittlerweile richtet sich der Fokus wieder verstärkt auf die Bedeutung dieses Taus, das auch bei anderen Demenzformen eine große Rolle spielt.
Tau ist ja generell beim Alzheimer auch mit dabei und spielt da wahrscheinlich auch eine erhebliche Rolle, wurde ja auch bei der Alzheimer-Krankheit entdeckt. Aber diese Verbindung zwischen Amyloid und Tau ist noch nicht ganz geklärt und dem Amyloid kommt natürlich nach heutigem Verständnis bei der Alzheimer-Krankheit eigentlich die Hauptrolle zu. Aber insofern ist es ein Fall, der vielleicht so ein bisschen auch vom Thematischen her die Brücke bildet vom amyloidlastigen Alzheimer hin zu den taulastigen Demenzen, wie dann eben den frontotemporalen Demenzen oder der supranukleären Blickparese, die ja heute im Forschungsbereich auch schon dazu gezählt wird.
Gerade beim Fall von Vater Zielan und seiner APP-Mutation würden Neuropsychiater wie der Demenzfahnder Felix Müller-Sanowski eigentlich die typischen Anzeichen von Alzheimer erwarten. Aber wie viele erbliche Fälle ist auch seine Krankheitsgeschichte untypisch verlaufen. Statt mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen begann es bei ihm mit psychischen und motorischen Einschränkungen. Je mehr solcher Sonderfälle die Forscher untersuchen, desto mehr zeigt sich, Alzheimer-Demenz ist noch komplizierter und noch vielfältiger als ohnehin schon vermutet. Man hat im Gehirn die Eiweißstoffe Amyloid und Tau, weiß nicht, wie sie zusammenhängen und kann keine klare Verbindung zu den Symptomen beim Patienten herstellen.
Soll ich ein paar Türen öffnen oder eher nicht jetzt?
Ich schaue auch gerne da wo rein. Ja, wir sind in einem Labor eigentlich, nicht wahr?
Die Präparate hier rechts.
Ist das Gehirn da?
Ja.
Ach, in den Behältern ist Gehirn.
Ja, richtig, ja. In Fixationsmittel.
Gemeinsam mit Familie Zielan zeigt uns der Mann mit den 1000 Gehirnen, Neuropathologe Gabor Kovac, seine Präparate. Ein Teil lagert in Budapest in Speziallabors, ein Teil hier in Wien.
Vielleicht kannst du mal, Gabor, einfach ein oder zwei von den Präparaten zeigen und kurz erklären, beschreiben, was man sieht. Ich denke, das kann man den Hörern auch vermitteln, wenn sie die jetzt nicht sehen können. Warum du damals ganz klar darauf gekommen bist, dass das ein Alzheimer sein muss?
Man sieht schon diese bräunlich gefärbte Pünktchen. Die sind die Beta-Amyloid-Ablagerungen. Ich kann das bald im Mikroskop zeigen. Die nächste Färbung ist die sogenannte immunhistochemische Färbung für krankhafte Tau-Protein. Und man sieht, das ist alles, was hier braun gefärbt ist, ist eine Ablagerung von einem Eiweiß, was im normalen Gehirn wir nicht sehen. Das bedeutet, das ist überall. So alles, was Sie hier sehen, sollte nicht da sein.
Die Kontakte der Nervenzellen im Gehirn von Herrn Zielan haben nicht mehr funktioniert. Das Besondere an seinem Fall, der Gedächtnisverlust kam erst sehr viel später. Obwohl sein Gehirn wie das eines Alzheimer-Patienten aussieht, hatte er Symptome wie ein Creutzfeldt-Jakob-Patient. Aber bei Creutzfeldt-Jakob gibt es keine Amyloid-Ablagerungen. Stattdessen spielt das Tau eine wichtige Rolle. Es ist verwirrend. Vater Zielan hat ein Gehirn wie ein Alzheimer-Patient, dafür extrem viele Tau-Ablagerungen, zeigt aber die gleichen Symptome wie ein Creutzfeldt-Jakob-Patient. Was spielt also bei seiner Krankheit die Hauptrolle? Amyloid? Tau? Gegen das Amyloid sprechen auch Studien mit Mäusen, erklärt Gabor Kovac.
In neuropathologischen Untersuchungen wir sehen, dass es gibt Gehirnregionen mit vielen Amyloid-Beta, obwohl die Patienten zeigen keine klinischen Symptome, die zu diesen Gehirnregionen assoziiert werden können. Und experimentelle Mäuse, sogenannte transgene Mäuse mit APP-Mutation, zeigen zum Beispiel keine zusätzlichen Merkmale einer menschlichen Alzheimer-Erkrankung. So diese Komponente sind gegen dieses Beta-Amyloid-Konzept.
Eine ab dem Jahr 1986 laufende Langzeitstudie sammelte Daten über die School Sisters of Notre Dame. 687 katholische Nonnen. Dabei lautete die Forschungsfrage, welche Faktoren in der frühen, mittleren und späten Lebensphase erhöhen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Die Forscher wählten dafür speziell eine Gruppe von Nonnen aus, da man bei ihnen sicher gehen konnte, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg die gleichen Lebensumstände teilten und damit vergleichbar waren. Die spannende Entdeckung: Obwohl man bei etlichen Nonnen nach deren Tod große Mengen an Beta-Amyloid im Gehirn fand, waren die Frauen zu Lebzeiten nicht dement. Im Gegenteil, sie waren bis ins hohe Alter geistig und körperlich aktiv.
Die andere Gruppe von Forschern, die sind die Taoisten, sie argumentieren aufgrund der Tatsache, dass viele Studien haben gezeigt, dass wo man diese Tau-Ablagerung sieht, kann man sehr gut mit den klinischen Symptomen in Zusammenhang bringen. Deswegen diese Gruppe von Forschern meinen, dass Tau ist wichtiger, insbesondere weil es in den Zellen abgelagert wird, als Amyloid Beta, der außerhalb der Zellen zeigt Ablagerungen und nicht wirklich mit den klinischen Symptomen assoziiert werden können.
Fragt man heute Verfechter der Amyloid-These zum Tau, sagen die: Ach, Taoisten gegen Baptisten, das ist doch lange her. Es brauche auf jeden Fall beide Eiweiße für die Erkrankung.
Das ist richtig oder sogar mehr als diese beides. Weil leider, wir wissen, dass so Alzheimer-Erkrankung ist mehr komplex, als wir früher gedacht haben. Und eigentlich nur seit 2-3 Jahren akzeptieren die Forscher, dass Alzheimer-Erkrankung ist komplexer als früher gedacht. Weil früher, man wollte immer ein Medikament entwickeln. Immer gesagt habe, dass es gibt nur einen Weg für Alzheimer-Erkrankung. Und nun, unserer Meinung nach, müssen wir von der Komplexität kommen und wir müssen akzeptieren, dass es gibt verschiedene Ursachen, die zu einer Alzheimer-Erkrankung führen können. Und die Patienten zeigen sogar unterschiedliche Krankheitsverlauf. Und die Patienten haben zusätzliche Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen oder Zuckererkrankung oder Gefäßerkrankung. So alle diese weiteren Erkrankungen oder Komponente haben einen Einfluss auf die Alzheimer-Erkrankung. Und das muss man akzeptieren. Weil wenn wir das nicht akzeptieren, dann wir werden immer auf ein Thema fokussieren und wir werden nie für alle Menschen besser tun, sondern vielleicht für eine kleine Gruppe von den Patienten.
Normalerweise geht man in der medizinischen Forschung immer von großen Gruppen aus, die bestimmte Symptome zeigen, an denen sich eine Erkrankung erklären und damit behandeln lässt. Auch in der Forschung schwer im Trend ist gerade das Schlagwort Big Data. Man hofft, durch die Auswertung großer Datenmengen die Prinzipien der Erkrankung zu verstehen. In der Demenzforschung könnte aber ein Umdenken erforderlich sein. Wenn man ein Krankheitsbild hat, das sich bei sehr genauem Hinsehen in ein Kaleidoskop aus Störungen auffächert, dann könnte man vom Spezialfall als Modell auf das große Ganze schließen. Für die Söhne von Herrn Zielan ist das das Grundrauschen ihres Lebens. Plötzlich Kontakt mit einem hochkomplexen Forschungsbereich zu haben, der ihnen nicht helfen kann, für den sie aber ein hochinteressantes Forschungsobjekt sind. Obwohl sie derzeit an einer großen Studie teilnehmen, haben sich beide dafür entschieden, nicht erfahren zu wollen, ob sie erkranken werden.
Also ist quasi das Ergebnis, das liegt schon da, das ist in der Welt, aber keiner hier in diesem Raum weiß es.
Genau so ist es, ja. In dem Fall liegt es in den Vereinigten Staaten, wo die Studienzentrale ist.
Meine Perspektive, ich bin jetzt 38, vielleicht schaffe ich es noch länger, aber wenn ich jetzt weiß, dass ich in 10 oder was weiß ich, 15 Jahren, sagen wir mal Maximum, diese Situation erlebe, was mein Vater erlebt hat. Ich habe das ja auch gesehen, wie er das gelebt hat. Ja. Bin ich nicht motiviert, vielleicht Kinder zu gebären oder ich bin nicht mehr motiviert, um zu arbeiten zu gehen. Meine Produktivität wird sich dann nicht mehr steigern. Das ist der menschliche Zyklus. Meine Perspektive, wenn ich es weiß, bin ich vielleicht noch gewalttätiger zum Beispiel, ne, weil ich ja so einen Hass in mir erwecke mit der Zeit. Ne. Deswegen will ich das nicht wissen. Ich will auch damit anderen schaden. Ich will auch nicht mir damit schaden, dass ich in Trauer versinke und Depression und in Stress und die noch mehr runterziehe.
Der Sohn von Vater Zielan hat 2 Töchter, für die er da sein möchte, solange es geht. Er spricht mit uns, weil er möchte, dass die Forscher weitermachen, auch wenn sie ihm nicht helfen können. Jedes Mal, wenn der Demenzfahnder die Zielans wiedersieht, ist er froh, wenn sie wohlauf sind. Ein Besuch bei den Verwandten der Brüder in Stuttgart ist ihm noch sehr im Gedächtnis geblieben.
Der in Deutschland lebende Teil der Familie ist für mich eigentlich der, der mich da noch am meisten mitnimmt. Persönlich, weil es als Arzt immer eine ganz schlimme Situation ist, wenn man quasi nur Händchen halten kann und nichts wirklich konkret unternehmen kann. Das frisst natürlich ein bisschen an einem selbst, dass man weiß, bei anderen Leuten gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer, man möchte den Leuten was anbieten, man bemüht sich drum und scheitert dann letzten Endes dran. Und gleichzeitig ist es natürlich eine fatale Situation, auch wenn man nicht betroffen ist, dass man einfach weiß, man hat dieses Risiko. Das ist jetzt etwas, mit dem ich tagtäglich zu tun habe. Und das ist was, was ich den Leuten auch nicht nehmen kann als Faktum. Ich denke aber schon, dass ich gute Argumente und auch rationale Argumente parat habe, dafür zu werben, mit dieser Tatsache etwas nüchterner und anders umzugehen, als viele Leute das vielleicht von sich aus tun würden.
Jeder von uns trägt das Risiko in sich, im Lauf des Lebens eine schwere Krankheit zu bekommen. Es muss nur meistens einiges zusammenkommen, damit eine Genmutation gefährlich wird. Im Fall der Familie Zielan ist ihre Erkrankung wie ein negativer Sechser im Lotto. Wie schätzt Felix Müller-Sanowski die aktuelle Lage der Demenzforschung ein? Haben sich die ganzen Mühen, auch seine, gelohnt?
Also ich persönlich glaube, dass weder Amyloid noch Tau der eigentliche Kern dieser Erkrankungen sind. Aber ich befürchte, dass wir das eigentliche Übel, den Kern des Übels noch gar nicht wirklich kennen. Ich persönlich glaube aber auch, dass uns beide Wege näher an das eigentliche Übel der neurodegenerativen Erkrankung heranführen werden und ganz wesentlich zum Verständnis beitragen werden. Ich hoffe halt, dass das Engagement der Pharmafirmen, von denen das ganze Forschungsfeld natürlich auch wesentlich mit abhängt, weiter aufrechterhalten wird und dass die Ergebnisse dieser Studien, die da laufen, immerhin so ermutigend sind, dass weiter geforscht wird.
Wenn weiter große Unternehmen aus der Demenzforschung aussteigen, was wäre das für ein Signal für die Patienten?
Das wäre ein fatales Signal, aber ich bin notorischer Optimist und hoffe deswegen, dass die Befunde von den Tau- und Amyloid-Behandlungsstudien zwar nicht die Lösung des Problems sein werden, aber immerhin so ermutigend, dass die Forschung weiter am Laufen gehalten wird und dass wir uns dann Stück um Stück dem annähern, worum es wahrscheinlich eigentlich geht, dem Kern des Mechanismus, und dass wir den vielleicht auch noch, ich sag mal ganz vorsichtig, zu meinen Lebzeiten herausfinden. Das wäre schon ein tolles Erfolgserlebnis.
Was sagen Sie Leuten, die sagen, naja, so diese ganze Alzheimer-Forschung ist ja sowieso ein bisschen für die Katz, weil das alles zu kompliziert ist und man soll den Leuten einfach raten, sich gesünder zu ernähren und man kann das eigentlich bleiben lassen?
Naja, das ist natürlich allgemein kein falscher Ratschlag, sich gesund mediterran zu ernähren. Das hilft gegen vieles und vielleicht auch gegen nichts. Von Komplexität würde ich mich mal nicht abhalten lassen. Wenn man das als Argument nimmt, dürfte man gar nicht mehr forschen. Ich glaube, es ist einfach ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben weiterhin einen Druck, da etwas zu finden, weil es ist ganz klar, dass die Welle, die auf uns zurollt mit Pflege, immer älter werdender Bevölkerung etc. gar nicht mehr ohne eine Lösung zu stemmen sein wird. Das heißt, irgendeine Art von Lösung müssen wir finden, sonst kommen wir in Probleme, die noch viel größer sind, als wir das, glaube ich, im Moment vorstellen können. Und zum anderen muss man als Forscher Optimist sein. Wenn man nicht glaubt, dass man etwas bewegen kann, dass man etwas verändern kann, dann kann man sich, glaube ich, gleich einmotten, weil ohne eine gewisse Frustrationstoleranz wäre, glaube ich, noch keine medizinische Forschung geglückt.
Zurück in München, am Zentrum für kognitive Störungen der Technischen Universität. Dr. Müller-Sanowski führt bei einem Patienten Anfang 50 aus Augsburg eine Nervenwasserpunktion durch. Der Patient leidet an Wortfindungsstörungen und will möglichst schnell wissen, was mit ihm los ist.
Dr. Müller-Sanowski hat vereinbart, dass wir nochmal eine Lumbalpunktion machen, um sicherzugehen, ob die Daten, die in Augsburg schon festgestellt wurden, ob die stimmen.
Und wissen Sie, worum es bei Ihnen da genau geht?
Ja, es geht um eine gewisse Form von Gedächtnisverlust, möchte ich nicht sagen, aber Merkfähigkeit lässt nach im Sprachbereich.
Wann haben Sie das gemerkt?
Vor circa 2 Jahren. Ich konnte mir noch nie sehr gut was merken, aber es ist dann schlechter geworden. Das war Anlass, dass man in Augsburg dann eine Untersuchung gemacht hat. Und dabei ist auch herausgekommen, dass der sogenannte Tauwert zu hoch ist. Da hatte ich etwas Angst, weil beide Eltern waren am Ende ihres Lebens mit dieser Krankheit konfrontiert. Ich habe gehört, dass man da inzwischen Medikamente geben kann. Und dann habe ich mir gedacht, dann fahre ich hier nach München. Ist ja nicht immer ganz einfach, aber das nimmt man dann auf sich, wenn man die Möglichkeit hat, eventuell davon zu kommen oder noch 10 Jahre besser zu leben.
Trotz mühevoller Kleinstarbeit, Hunderten von Patientenfahrten durch ganz Deutschland und Rückschlägen in der Forschung sind es für Demenzfahnder Felix Müller-Sanowski die Patienten, die ihn weitermachen lassen. Denn sie werden nicht weniger, sondern immer mehr. Sie brauchen Zuspruch, Pflege und vor allem Hoffnung. Nach den Versuchen der letzten Jahrzehnte, eine Universallösung zu finden, plädieren etliche Wissenschaftler für einen anderen Ansatz.
Also es geht letzten Endes, denke ich, darum, kleinere, klar definiertere Untergruppen zu bilden und die dann genauer zu untersuchen. Und da bieten halt diese seltenen Formen mit ihren teilweise eben auch genetisch ganz klar definierten Krankheitsbildern eine einmalige Möglichkeit, wirklich nur die Leute in eine Gruppe zu bringen, die wahrscheinlich auch zusammengehören und bei denen dann eben Mechanismen zu entdecken, die vermutlich auch bei den sporadischen allgemeinen Formen eine große Rolle spielen. Als Kliniker werde ich mich aber sicherlich weiterhin auf diese seltenen Fälle verlegen, die versuchen zu charakterisieren, zu identifizieren und hoffe, dass ich an diesen Beispielen einen kleinen Teil dazu beitragen kann, das Rätsel zu knacken.
Das war die Radio-Doku mit dem 2. und letzten Teil der Miniserie Der Demenzfahnder von Verena Fiebiger. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion und Regie Klaus Uhrig. Beide Folgen gibt es im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.